Film handelt nicht über den Vietnamkrieg. Er ist Vietnam. Wir waren im Dschungel, wir waren zu viele. Wir hatten Zugriff auf zu viel Geld, zu viel Ausrüstung. Und nach wurden wir wahnsinnig. Dies sagte Francis Ford Coppola 1979 bei der Vorstellung auf dem Filmfestival in Cannes. Und damit herzlich willkommen zu Meisterwerke, dem Filmpodcast von und mit mir, Nils Sterks. Heute wollen wir uns den zweiten Teil zum Film Apocalypse Now anschauen. Am Ende des ersten Teils waren wir bei den Geschehnissen des Sampan-Zwischenfalls dabei und jetzt wollen wir zurück aufs US-Militärboot und uns die nächsten Geschehnisse ansehen. Der letzte Stopp vor dem Gebiet, in dem die US-Armee stationiert ist, ist die umkämpfte Dolung-Brücke. Dort erleben wir absolutes Chaos, Verzweiflung, Schreie, psychedelische Geräusche und undefinierbare Klänge während der Grabenkämpfe, Soldaten unter Drogeneinfluss, Desorganisation, Angst, Panik, Tod, Leiden und kopflose Militäraktionen beherrschen das Bild. Deserteure mit blankem Schrecken in den Augen versuchen schwimmend zu fliehen. Trotz des völligen Durcheinanders gelingt es Captain Willard, seinen Kontaktmann, Leutnant Carlson, zu treffen. Dieser gibt ihm aktuelle Instruktionen zu seinem Auftrag. Mit den Worten: Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich jetzt bin, Sir. Jetzt kann ich endlich hier raus, wenn ich eine Möglichkeit finde. Hier sind Sie am beschissenen Arsch der Welt, Captain. Macht er sich daran zu verschwinden. Ein Stück weiter feuert ein US-Soldat wie wild mit einem Maschinengewehr auf bereits tote Vietcong. Auf die Frage Willards, wer hier der kommandierende Offizier sei, antwortet der Soldat symptomatisch mit der Frage: Etwa nicht Sie? Ein Soldat mit dem Spitznamen Roach tötet mit seinem Granatwerfer einen Vietcong, der schwer verletzt zwischen den feindlichen Stellungen liegt. Als die Crew sich aus dem Chaos zurückzieht und auf den Weg zurück zum Boot macht, stürzt hinter ihnen die unter starkem Beschuss stehende Do Lung-Brücke ein. Der folgende Abschnitt des Filmes ist nur in der Redux-Version und im Final Cut enthalten. Zurück auf dem Boot tauchen aus dem Nebel Ruinen auf. Die Crew wird von der Besatzung einer französischen Plantage empfangen. Der junge Soldat Clean, der bei einem Angriff auf das Patrouillenboot sein Leben ließ, wird hier zeremoniell bestattet. Etwas später beim gemeinsamen Abendessen mit den französischen Plantagenbesitzern kommt es zu heftigen Diskussionen unter den Gastgebern. Captain Willard wird angefleht, aus den Fehlern der Franzosen im vorangegangenen Indochina-Krieg zu lernen und mit seiner ganzen Kraft gegen den Vietcong und das diese unterstützende Nordvietnam zu kämpfen. Der Indochina-Krieg, auch als erster Indochina-Krieg oder französischer Indochina-Krieg bezeichnet, fand von 1946 bis 1954 statt. Er bezeichnet den Krieg in Französisch Indochina zwischen Frankreich und der Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, auch Viet Minh genannt. Diese stand unter der Führung der vietnamesischen Kommunisten. Die französische Seite versuchte, ihre politische Herrschaft innerhalb der Kolonie wiederherzustellen, die Viet Minh hingegen verfolgten das Ziel eines unabhängigen Vietnam. Die französische Kolonialmacht war durch die japanische Einflussnahme und Besetzung der Kolonie im Zweiten Weltkrieg, welche die Viet Minh für die Machtübernahme im Nordteil des Landes im Rahmen der Augustrevolution nutzten, vorübergehend entmachtet worden. Nach einer kurzen Phase der Koexistenz zwischen Viet Minh und den Franzosen kam es 1946 zum Ausbruch gewalttätiger Auseinandersetzungen. Der Konflikt forderte Gesamtschätzung nach rund 500.000 Todesopfer innerhalb dieser Zeit. Zurück beim Abendessen. Die anwesenden Franzosen geraten in eine hitzige Diskussion über die verlorene, kriegsentscheidende Schlacht von Dien Bien Phu. Daraufhin verlässt einer nach dem anderen wütend den Raum. Letztlich verbleiben nur noch Willard und die junge Witwe Roxanne, die nach gemeinsamem Opiumkonsum sexuell verführt. Bei uns Zuschauern kann während dieser Szenen der Eindruck einer Parodie auf französische Gesellschaftsfilme des 20. Jahrhunderts entstehen. In diesen kann man häufig Franzosen an Wochenenden in fröhlicher Runde zusammensitzend sehen. Coppola wollte den Zuschauer damit allerdings auf eine Art Zeitreise begeben, in die Zeit der französischen Kolonialisierung. Denn Vietnam war ja, wie erwähnt, bis wenige Jahre vor Beginn der US-Intervention noch Teil des französischen Kolonialreichs. Daher reagierten die Gastgeber auch mit Unverständnis und Ärger auf Willards Einwurf, dass sie doch nach Hause, nach Frankreich gehen könnten, mit den Worten: Das ist unser Zuhause, Captain. Wir verlassen die Plantage. Kurz vor Erreichen des eigentlichen Ziels der ganzen Operation wird die Crew von Dschungelbewohnern mit Bögen und Speeren angegriffen. Dabei wird Kommandant Phillips von einem Speer aufgespießt. In seiner Todesangst versucht dieser noch Willard mit sich in den Tod zu reißen. Möglicherweise möchte er damit seine noch lebenden Kameraden schützen. Dieses Unterfangen misslingt ihm jedoch. Daraufhin tauchen die ersten Bauten von Colonel Kurtz' Basis aus dem Nebel auf. Ein US-Fotojournalist und mehrere Anhänger Kurtz lotsen die Crew zum Ufer. Der Journalist begrüßt Willard und die Bootsmannschaft mit einer begeisterten Lobrede auf den Colonel. Er sei ein Kriegerpoet im klassischen Sinne. Auf Willards Frage, wer all diese Leute seien, die dort am Ufer stehen, antwortet der Journalist, das sind seine Kinder. Wir sind alle seine Kinder. Willard möchte mit Kurtz reden. Der Journalist meint daraufhin, dass man nicht mit ihm reden könne, sondern man ihm nur zuhören würde. Manchmal laufe er einfach an einem vorbei, wenn man mit ihm spricht, und werfe einen anschließend in ein dunkles Verlies. Wir folgen der Crew in das Reich. Jay Hicks, Chef genannt, bleibt an Bord. Über das aus einer verfallenen Tempelanlage bestehende Gelände verteilt sehen wir dutzende Leichen und abgetrennte Menschenköpfe. Der Fotograf bemerkt die Bestürzung Willards darüber und spricht entschuldigend davon, dass Kurtz zuweilen übertreibe, ihn mal allerdings deswegen nicht verurteilen dürfe. An einer Mauer sehen wir die Worte Our Motto Apocalypse Now geschrieben. Dieses ganze Gebiet rund um das Lager von Kurtz ist der Höhepunkt der zur Realität gewordenen apokalyptischen Vision des ganzen Filmes und des Vietnamkriegs. Willard wird von Kurtz Gefolgschaft gefangen genommen und zu diesem geführt. Endlich, endlich bekommen wir den Mann zu sehen, auf dessen Auftreten und Aussehen wir seit Beginn des Filmes warten und natürlich auch gespannt sind, was für ein Mensch sich hinter diesen grauenhaften Geschichten eines Deserteurs befinden. Wir sehen einen Mann, der kaum erkennbar im Schatten sitzt. Colonel Kurtz wird von Marlon Brando verkörpert. Er hat eine Glatze und wirkt riesengroß, fast übermenschlich. Regisseur Francis Ford Coppola und Marlon Brando hatten im Verlauf der Dreharbeiten mehrere Auseinandersetzungen. Unter anderem, weil Brando das von John Milius geschriebene Drehbuch für den Film für das Buch Herz der Finsternis von Joseph Conrad gehalten hatte und dies als schlecht empfand. Außerdem konnte Brando weder seinen Text, noch hielt er sich an das abgesprochene Rollenbild. Er erschien stark übergewichtig am Set und war dadurch aus körperlicher Sicht überhaupt nicht für die Rolle des Colonel Kurtz geeignet. In der Buchvorlage wurde dieser nämlich als dünner Mann beschrieben. Coppola und sein Team waren gezwungen, mit dieser Ausgangslage zu arbeiten und zu improvisieren. Die Aufnahmen von Brando sind fast alle im Zwielicht oder fast völliger Dunkelheit gedreht worden. Sein Gesicht ist meistens nur im Halbdunkeln zu sehen. Diese Stilmittel verstärken positiverweise die unheimliche Ausstrahlung des vermeintlich wahnsinnigen Colonels. In dem von Coppolas Frau geschriebenen Buch über die Dreharbeiten beschreibt sie, dass diese Mittel vor allem aus dem Wunsch von Coppola entstanden sind, um das starke Übergewicht Brandos zu kaschieren. Erst in der Redux-Version des Films sind einige Szenen mit Kurtz im Tageslicht zu sehen. Zwischen den beiden entwickelt sich ein langer Dialog, in dem Willard von Kurtz als Laufbursche bezeichnet wird, der von Kolonialwarenhändlern geschickt worden sei, die Rechnung einzutreiben. Außerdem erhält er von Kurtz ein grauenerregendes Präsent, dieser legt ihm nämlich den abgetrennten Kopf von Chef in den Schoß. Dieser hatte versucht über Funk mit dem Code Almighty bei der US-Einsatzzentrale einen Luftangriff auf das Gebiet anzufordern, so wie es ihm Willard, sollte er gefangen geworden werden, befohlen hatte. Der Zuschauer erfährt hier durch die simple Dialektik von Colonel Kurtz, Zitat, das Grauen und der moralische Terror sind deine Freunde. Falls es nicht so ist, sind sie deine gefürchteten Feinde. Sie sind deine wirklichen Feinde. Während der folgenden Zeit lauscht Willard Kurtz Monologen über seine Weltansicht. Dabei entfremdet auch er sich seiner selbst und nähert sich den Ansichten von Kurtz an. Im letzten Dialog der beiden fordert Kurtz Willard mittelbar auf, ihn zu töten. Mich beunruhigt der Gedanke, dass mein Sohn vielleicht nicht verstehen wird, worum es mir eigentlich ging. Und falls ich getötet werden sollte, Willard, möchte ich, dass jemand zu mir nach Hause geht und es meinem Sohn erzählt. Alles. Alles, was ich getan habe, alles, was ich gesehen habe. Denn es gibt nichts, was ich mehr verabscheue als den Gestank von Lügen. Und wenn sie mich verstehen, Willard, werden sie dies für mich tun. Willard versteht, tarnt sich das Gesicht mit einer typisch anmutenden Kriegsbemalung und pirscht sich nachts an Kurtz heran, um ihn schließlich mit einer Machete zu ermorden. Gleichzeitig wird in abwechselnd, zuerst in ruhigen, dann immer schneller aufeinanderfolgenden Schnitten ein zur selben Zeit stattfindendes Ritual der Gefolgsleute Kurtz gezeigt, bei dem am Schluss einem Wasserbüffel der Kopf abgeschlagen wird. Die gesamte Szene ist mit dem Song The End, wie am Anfang, der Doors unterlegt, wobei sich die Geschwindigkeit der Schnitte und die Dramatik der Handlung mit der Musik synchron steigern. Schließlich zeigt die Kamera das Gesicht des am Boden liegenden sterbenden Kurtz in Nahaufnahme, der als letzte Worte flüstert, das Grauen, das Grauen. Der wahnsinnig gewordene Deserteur ist tot. Willard durchsucht die Papiere und Aufzeichnungen von Kurtz, in denen er die handschriftliche Notiz »Werft die Bombe ab, vernichtet sie alle« findet. Mit den Papieren in der Hand erscheint er vor dem Tempel und Kurtz' Gefolgschaft wirft sich vor ihn auf den Boden. Er wirft die Machete weg, woraufhin alle anderen auch ihre Waffen wegwerfen. Er holt einen Kameraden aus der Menge und kehrt mit ihm zum Boot zurück, schaltet das Funkgerät des Bootes ab und macht sich mit dem Boot auf den Rückweg. Damit ist die Handlung dieses Meisterwerks abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich machen wir jetzt noch ein paar Filmfakten. Und zwar Francis Ford Coppola, Drehbuchautor John Milius und George Lucas planten bereits Ende der 60er Jahre einen Kriegsfilm, der an den Roman von Joseph Conrad mit dem Titel Heart of Darkness oder auch Herz der Finsternis angelehnt sein sollte und in Vietnam spielen sollte. Mit einer kleinen Mannschaft sollte Captain Willard den Fluss hinauf bis nach Kambodscha fahren und den wahnsinnig gewordenen Colonel Kurtz, der im Dschungel eine Art Opferkult errichtet hatte, töten. Milius hatte 1969 gern direkt vor Ort in Vietnam gefilmt. Zitat: Alle meine Kommilitonen von der Filmschule, die nach Kanada auswanderten oder heirateten, um dem Krieg zu entkommen, wollten mit einem Mal Scheinwerfer und Tonausrüstung über die Minenfelder tragen. Trotzdem scheiterte der erste Anlauf und 1979 musste Coppolas Produktionsfirma Konkurs anmelden. Erst einige Jahre und die zwei Pate-Filme später, durch die Coppola zu einem der erfolgreichsten Regisseure Hollywoods und Millionär geworden war, beschloss er, einen zweiten Versuch zu starten. Das Ganze finanziert mit seinem eigenen Vermögen. Geplant waren Produktionskosten von ungefähr 13 Millionen Dollar, ein Betrag, der sich bis zur Premiere des Films fast verdreifachen sollte. Mit dem inzwischen auf mehrere hundert Seiten angewachsenen Drehbuch, dem Filmteam, seiner Frau, seinen drei Kindern und einem eigenen Filmvorführer reiste Coppola im Februar 1976 auf die Philippinen. Das Projekt lief super an. Marlon Brando hatte zugestimmt, Colonel Kurtz zu spielen, Harvey Keitel übernahm die Rolle des Captain Willard. Auch die Frage, wie man ein schweres Kriegsgerät beschaffen sollte, ließ sich anfangs leicht klären. Da die US-Armee die Kooperation verweigerte, mietete man Helikopter der philippinischen Armee. Größere Probleme gab es keine. Doch dies sollte sich ganz bald ändern. Coppola begann, Milius' Skript umzuschreiben. Etwa zwei Wochen später bemerkte er, dass sein Hauptdarsteller, Harvey Keitel, nicht seinen Vorstellungen entsprach und entließ ihn daraufhin. Große Teile des Materials, was bereits gedreht wurde, musste neu gedreht werden. Auf Keitel folgte Martin Sheen, der auch im fertigen Film dann Captain Willard spielt. Marlon Brando wiederum drohte nach der Verzögerung, er würde nun doch nicht auf die Philippinen kommen, dafür aber eine halbe Million Dollar Vorschuss behalten. Marlon Brando war damals ein bisschen knapp bei Kasse. In der fünften Woche wurde die berühmte Sequenz gedreht, in der eine Truppe Soldaten um den Surf-Enthusiasten Leutnant Colonel Kilgore mit dem Spruch, Zitat, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, ein Küstendorf bombardiert, um Zugang zum Strand zu bekommen. Die Proben ließen sich kaum organisieren, die Helikopterpiloten wurden immer wieder kurzfristig zur Bekämpfung von Rebellentruppen in den Süden des Landes abgerufen. Es kam aber noch schlimmer. Im Mai 76 fegte ein Taifun über das Land. Etwa 200 Philippiner starben. Fast alle der Sets wurden zerstört, die Produktion musste erneut pausieren, für knapp 6 Wochen dieses Mal. Jeder Tag Verzögerung kostete dabei zwischen 30.000 und 50.000 Dollar und brachte Coppola näher an die Privatinsolvenz. Dabei waren die Sets vergleichsweise noch relativ kostengünstig, da die philippinischen Arbeiter, die diese riesigen Kulissen für Apocalypse Now bauten, nur 14 Dollar die Woche bekamen. Also wirklich sehr, sehr wenig. Zum Vergleich, Marlon Brando bekam im gleichen Zeitraum ungefähr 1 Million Dollar. Im Juli 1976 wurde weitergedreht. Dabei wurde das Treiben auf dem Set immer ausschweifender. Coppola ließ teure Weine, Steaks und Klimaanlagen aus den USA einfliegen und begann sogar eine Affäre mit einer Assistentin. Die Pasta für den Kameramann und sein Team wurde sogar aus Italien eingeflogen. Am Swimmingpool des Hotels, in dem die Crew untergebracht war, waren mehrere hundert Bierflaschen aufgereiht. Die Leute sprangen von den Dächern in den Pool. Martin Sheen, der inzwischen 3 Schachteln Zigaretten am Tag rauchte, erlitt beim Joggen einen Herzinfarkt und fiel für mehrere Wochen aus. Als der Schauspieler Mitte April 77 wieder auf die Philippinen zurückkehrte, war die Drehzeit bereits 3-mal so lang wie geplant. Coppola schrieb immer wieder neue Szenen im Drehbuch und ließ die Schauspieler improvisieren, gucken, dass sie irgendwie selber die Story weiterbringen und so weiter. Inzwischen war sein Anspruch ins Riesenhafte gewachsen. Apocalypse Now sollte nicht weniger als das Wesen des Menschen ergründen. Die Realität wirkte im Vergleich profan. Viele Crewmitglieder waren dauerbekifft, LSD und Speed kursierten am Set. Drehbuchautor Milius wurde sogar zu Coppola geschickt, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ich sollte ihm sagen, dass er verrückt geworden sei, erinnert er sich. Ich war wie Gerd von Rundstedt, der Hitler 1944 die Nachricht überbringen musste, dass der Krieg verloren sei und das Benzin an der Ostfront knapp ist. Nach 1,5 Stunden kam ich wieder raus und Francis hatte mich überzeugt, dass Apocalypse Now der erste Film sein würde, der den Nobelpreis bekommt. Also ging ich zurück zur Crew und rief, wir können gewinnen, wir brauchen kein Benzin. Er hat mich komplett umgestimmt. Ich hätte alles getan, um diesen Film zu realisieren. Das war ein kleiner Auszug aus verschiedenen Filmfakten. Es gibt noch viele, viele, viele Tausende mehr. Die Dokumentation Heart of Darkness von der Frau von Francis Ford Coppola, Eleanor, ist sehr zu empfehlen. Da wird das alles nochmal sehr genau dargestellt und gezeigt, wie krass dieser ganze Dreh war, wie furchtbar die Umstände, wie verrückt die alle geworden sind oder nah an dem Wahnsinn waren, wie Coppola das auch mehrfach beschrieben hat und alle anderen, die mit diesem Film zu tun hatten, auch immer wieder beschreiben. ist der Wahnsinn. Also unbedingt den Film anschauen, solltet ihr es noch nicht getan haben. Und auch die Dokumentation Heart of Darkness, die den Film wirklich nochmal viel besser macht und alles drumherum zeigt. Das ist wirklich der Hammer. Unbedingt anschauen. Wir haben schon kurz vor Silvester. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann. Macht es gut. Bis bald. Euer Nils.